Hallo und herzlich willkommen bei unserer Vortragsreihe Überwinder, wenn Gott dein Leben prägt. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben die letzten Male gesehen, dass die Bibel uns viele Beispiele gibt von Menschen, die in der Vergangenheit überwunden haben durch Jesus Christus, durch Gott an ihrer Seite. Sie sind uns Vorbilder und Beispiele. Und wir haben gesehen, dass auch die Offenbarung dieses Thema zu einem wesentlichen Thema macht. 10-mal wird in Offenbarung davon gesprochen, dass gläubige Menschen überwinden sollen, so wie auch Jesus Christus überwunden hat. Wie ist das möglich? Die Bibel sagt in Offenbarung, dass diese gläubigen Menschen am Ende der Zeit überwunden haben durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. In ihrem Leben hat sich etwas getan. Der Glaube an Jesus Christus hat sie so sehr geprägt, dass ihr eigenes Lebenszeugnis Gott verherrlicht hat. In Offenbarung Kapitel 14 wird das auch so zum Ausdruck gebracht. Da ist diese Gruppe beschrieben von 144.000 Versiegelten, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht, auf den Weg zum Berg Zion, in den Himmel. Dort wird gesagt, dass diese Gruppe, diese Menschen, den Namen des Vaters und den Namen des Sohnes auf ihren Stirnen haben. Mit anderen Worten, es ist der Ausdruck ihres Charakters, des göttlichen Wesens. Das Wesen der Liebe, das Wesen der Demut, das Wesen der Sanftmut Jesu Christi. Diese Menschen haben sich von Gott prägen lassen. Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass von diesen 144.000 das Beispiel herausgegriffen wird aus dem alten Volk Israel. Die 12 Stämme Israels sind das Vorbild für uns Menschen, die wir am Ende der Tage leben. Wir hatten gesehen, dass Sebulon, obwohl er inmitten einer Familie aufgewachsen ist, die man nicht so sehr als Vorbildfamilie jetzt hernehmen würde, gelernt hat, mit Gott zu leben. Er hat sich in die Hand Gottes gelegt und er wurde zu einer wichtigen Führungsperson. Der Stamm Sebulon war entscheidend in ganz besonderen Momenten. Sie waren mutig. Sie haben den Führerstab geführt. Sie haben sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt, wenn es darum ging, dass das Volk Gottes einen Schritt weiter kommen konnte. Der Stamm Sebulon ist uns ein Beispiel, weil sie einen festen Geist und eine Entschlossenheit hatten. Sie waren in ihrem Herzen eines Sinnes. Sie waren nicht zweigeteilt und sie haben sich vor Gott gedemütigt. Sie haben Entscheidungen ihres Herzens getroffen und sind diesen Entscheidungen auch gefolgt. Und so sehen wir, dass diese Beispiele uns ansprechen wollen. Gott das ganze Leben anzuvertrauen, jeden Augenblick. Heute wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen in die Geschichte eines anderen Stammes. Es ist, man könnte fast schon sagen, der befreundete Stamm von Sebulon, nämlich der Stamm Issachar. Issachar ist der 5. Sohn von Lea. Und Lea war nun ziemlich glücklich. Wir wollen den Bericht lesen aus dem 1. Buch Mose. Und Gott erhörte Lea, und sie ward schwanger und gebar Jakob ihren 5. Sohn und sprach, Gott hat mir gelohnt, dass ich meine Magd meinem Manne gegeben habe und nannte ihn Issachar. Issachar bedeutet so viel wie Belohnung. Es war jetzt nicht der direkte Sohn von Lea, sondern der Sohn von ihrer Magd. Aber die Magd galt so wie das Eigentum von Lea, dass sie ihn ihren eigenen Sohn nannte. Die Belohnung, die sie nun bekam, war die Belohnung direkt von Gott. 6 Söhne, was könnte man sich noch mehr wünschen als das? Die Belohnung würde auch später einen Wesenszug von Issachar beschreiben und vor allem auch von diesem Stamm. Über die frühere Geschichte von Issachar als Sohn von Jakob ist nicht viel bekannt. Er war höchstwahrscheinlich mit involviert in diese ganzen Angelegenheit, als Josef damals verkauft wurde. Sein Name wird nicht explizit erwähnt, aber es heißt, dass seine Brüder diesen einen Vorschlag hatten, ihn zu töten. Auch Issachar hat seine Fehler und seine Schwächen gehabt. Er hat damals sich nicht für Josef eingesetzt. Er hatte nicht den Charakter gehabt, gegen die anderen auszusagen. Also schwieg er und er schwieg auch vor seinem Vater und sagte nicht die Wahrheit. Wenn wir allerdings ein bisschen weiterschauen, merken wir, dass am Ende der Zeit von Jakob das Wesen seines Sohnes Issachar genauer beschreibt. Und das ist deshalb interessant, weil wir ja schon vorher einmal gesehen hatten, dass wenn wir das Buch 1. Buch Mose 49 lesen, dass ganz am Anfang Jakob seine ganzen Söhne zusammenbringt, um ihnen einen Segen auszusprechen. Dieser Segen von Jakob an seine Söhne war nicht nur ein Segen für den Moment, sondern es war ein Segen, der sogar prophetische Bedeutung hatte bis an die Zeit des Endes, bis zu den künftigen Tagen. Und so lesen wir hier über Issachar Folgendes. 1. Mose 49, Vers 14. Issachar wird ein knochiger Esel sein und sich lagern zwischen den Sattelkörben. Und er sah die Ruhe, dass sie gut ist, und das Land, dass es lieblich ist. Da hat er seine Schultern geneigt, zu tragen, und ist ein frohnpflichtiger Knecht geworden. Issachar wird von seinem Vater Jakob beschrieben als ein knochiger Esel. Ein Esel ist ein Lasttier, eine Metapher aus der damaligen Zeit. Aber die drückt viel aus. Ein Esel ist ein Tier, das einen Arbeitsalltag kennt. Es trägt viele Lasten. Und ist ein Tier, was man gerade auch dann braucht, wenn man vielleicht zu viel zu tun hat. Issachar wird durch dieses Tier, durch diese Metapher beschrieben. Die Eigenschaft von diesem Sohn war diejenige, dass er gelernt hatte, Lasten zu tragen. Und manches Mal braucht es auch eine Art Einstellung, die bereit ist, diese Lasten zu tragen. Mit anderen Worten, er hatte zwar harte Arbeit, aber er hat es dann willig getan. Warum hat er es willig getan? Es kommt auch hier zum Ausdruck. Denn er hat die Belohnung gesehen. Das steckt auch in seinem Namen schon drinne. Issachar, die Belohnung. Also schaute er auf die Belohnung hin, dass er dann irgendwann auch ausruhen konnte. Issachar hielt also viel aus. Und in dem, was er aushielt, lernte er auch Demut. Demut zum Dienst und auch seine Arbeit recht auszuführen. Manchmal sagt man auch, der Weg der Pflicht ist immer der richtige. Aber gerade das fällt uns ja als Menschen gar nicht so leicht. Manches Mal sind wir missmutig aufgrund dessen, dass wir so viel Lasten zu tragen haben. Wir sind auch entmutigt als Menschen, weil wir merken, dass die Lasten zu schwer werden. Aber das Besondere ist bei Issachar, dass er diesen Weg der Pflicht gegangen ist, auch wenn es manchmal Mühe gekostet hat, weil er ein Ziel hatte. Und dieses Ziel wollte er unbedingt erreichen. Also war er fleißig. Und wir erkennen hier ein ganz besonderes Prinzip, ein wertvolles Prinzip. Er wird natürlich auch beschrieben als Esel, der natürlich andere Eigenschaften auch aufzeigen könnte. Ein Esel, der ist manchmal ganz schön störrisch. Er will auch nicht immer arbeiten. Das wäre auch die andere Seite. Und so muss man schon auch eingestehen, dass es durchaus passieren kann, dass ein Esel, wenn er nicht mehr will, sich einfach niedersetzt und nicht mehr weitergeht. Allerdings sah er, dass der Lohn gut war. Er sah, dass es lieblich war, diese Ruhe. Und so sehnte er sich nach dieser einen Ruhe. Die Bibel sagt durch das Wort des Predigers Folgendes. Prediger Kapitel 5. Wer arbeitet, dem ist der Schlaf süß. Er habe wenig oder viel gegessen. Auch hier sehen wir, dass der Weg der Pflicht sich lohnt. Denn es geht um das, was dahinter ist. Manches Mal sind die Wege beschwerlich, auch in unserem Leben. Manchmal sind die Umstände gar nicht so leicht. Aber Issachar möchte uns Mut zusprechen, geh diesen Weg. Und genau das sagte Jakob auch zu ihm. Erstaunlich wird es, wenn wir uns das Leben von Jesus Christus anschauen. Denn dieser Charakterzug, den Weg des Lebens zu gehen, auch wenn er manchmal beschwerlich ist, wird bei Jesus aufgegriffen. Wir gehen dazu in den Hebräerbrief ins Kapitel 12. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Paulus beschreibt im Kapitel 12 und auch im Kapitel 11 den Lauf gläubiger Menschen. Und er möchte uns ermutigen, diesen Lauf auch zu gehen. Und dafür nimmt er das Beispiel von Jesus her. Und er sagt, obwohl Jesus diese Freude hätte haben können, hat er davor nicht zurückgeschreckt, den Weg des Kreuzes zu gehen. Manches Mal wird uns auch dieser Weg erwarten. Wird uns dann diese Last zu schwer sein? Wird es dann vielleicht uns missmutig machen, weil es keine Aussicht gibt? Jesus zeigt uns, wie dieser Weg zu gehen ist. Er hat sich freiwillig gebeugt, den Lasten des Lebens, der Last der Sünde, der Last der ganzen Sünde dieser Welt. Und so sehen wir auch bei Issachar, dass dieser Issachar das gelernt hatte. Er hatte sich gebeugt den Lasten des Lebens. Er war einfach, aber er war willig, weil es einen Lohn gab. Und so hat es auch Jesus gesehen. Der Lohn war viel größer als das zeitige Leid, was man vielleicht hier erlebte. Und Paulus sagt es auch in einem seiner Briefe, dass vielleicht das Leid dieser Welt und die Traurigkeit, die eine Zeit lang währt, uns vielleicht traurig stimmt. Aber das, was in dieser kurzen Zeit geschieht, hat eine überaus größere Herrlichkeit für das, was uns dann in der Ewigkeit erwarten wird. Also möchte auch Jesus uns ermutigen, dass wenn wir diesem Beispiel folgen und sagen, Herr, hilf du mir, ich bitte dich, gib du mir auch diese willige Einstellung, selbst wenn manche Lasten sehr schwer sind, sie willig zu tragen, so wie du. Jesus sagte mal in einem Gleichnis, da sprach sein Herr zu ihm, Matthäus 25, Vers 21, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Diese kleinen Entscheidungen des Alltags treffen, aber mit einer freudigen Einstellung, mit einer Motivation, die uns zeigt, Gott hat mich an diesen Platz gestellt, also möchte ich auch diesen Weg gehen. Kommen wir jetzt nochmal zu der Geschichte von Issachar und seinem Stamm. Die Zeit von der Wüstenwanderung ist bald vorbei und Mose hält nochmal einen Rückblick. Er möchte nochmal an jeden dieser Stämme eine besondere Botschaft richten. Und wir lesen hier im 5. Buch Mose, Kapitel 33, was Mose zu diesem Stamm zu sagen hatte. Und über Sebulon sprach er, Sebulon, freue dich deiner Fahrten und Issachar, freue dich deiner Zelte. Wir hatten bereits gesehen, Sebulon war quasi das Gute gegenüber, das passende Stück zu Issachar. Denn während Sebulon sich freute über seine Fahrten ins Ausland auf die großen Meere und viel unterwegs war, ist Issachar genau das Gegenstück. Er ist der, der zu Hause bleibt. Er ist der, der sich seiner Zelte freut. Man könnte quasi sagen, Sebulon, das ist der Stamm, der die Geschäfte da draußen macht. Und Issachar, das ist der Stamm, der die Landwirtschaft betreibt. Mose sagt weiter, sie werden die Stämme auf den Berg rufen und daselbst opfern rechte Opfer. Denn sie werden den Reichtum des Meeres gewinnen und die verborgenen Schätze im Sande. Beide haben gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was sie hatten. Sie haben sich beide gut ergänzt. Der eine im Ausland und der andere im Inland. An dieser Stelle merken wir, dass wir als Menschen gerne und willig auch mal andere Gegenden uns anschauen wollen, gerne mal unterwegs sind. Aber es gibt manche Leute, die lieber zu Hause sind. Und jeder Bereich hat so seine eigene Verantwortung. Es gibt Menschen, die Gott beruft, die für ihn in ferne Länder gehen, so wie bei Sebulon. Es gibt aber auch Menschen, die Gott beruft, für ihn unterwegs zu sein, dort, wo sie leben, in ihrer Nachbarschaft, an ihrem Ort, dort, wo Gott sie hingestellt hat. Und Gott hat uns gesagt, sei zufrieden, finde diese Berufung, finde den Ort, an dem Gott dich haben möchte. Genau an dieser Stelle ermutigt uns Issachar, ein solches Zeugnis zu sein in unseren eigenen vier Wänden, an unserem eigenen Ort. Paulus sagt in seinem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 11, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Es geht einfach darum, treu zu sein in seiner Bestimmung. Gott hat für jeden Menschen einen Plan und so hat er auch für dich einen Plan. Gott möchte dich gebrauchen an dem Ort, wo du stehst und lebst. Und er möchte dort deinen Charakter prägen. Manches Mal kann das natürlich bedeuten, dass der Weg beschwerlich ist. Dass man sich manchmal auch mühevoll erst durchringen kann. Aber Gott hat gesagt, schau den Lohn an. Es ist ein überaus großer Lohn. Eine neue Begebenheit in der Geschichte Issachars finden wir im 5. Kapitel des Buches Richter. Es ist wiederum die Geschichte, die uns an den Schauplatz von Megiddo führt. Diesen Schauplatz haben wir schon öfters betreten und haben gesehen, dass er eine große Bedeutung hat als eine Art Bild, Typus für das, was irgendwann mal am Ende der Welt geschehen würde. Denn die Offenbarung greift es auf und sagt, das, was damals an diesem Ort geschah, ist ein Symbol, ein Bild für das, was am Ende geschehen wird. Wir lesen in der Bibel, und die Fürsten in Issachar waren mit Deborah. Wie Issachar, so Barak. Ins Tal folgte er ihm auf den Fuß. Es waren die Fürsten von Issachar, die gerade Barak und Deborah unterstützt hatten. Manche gehen auch davon aus, dass Deborah aus dem Stamm Issachar war. Zumindest kamen sie hier alle zusammen, um gegen die feindlichen Mächte zu kämpfen. Denn es ging hier um alles. Entweder sie würden bestehen oder sie würden für immer versklavt werden. Und Issachar war an erster Stelle. Sie waren willig, die Lasten zu tragen, auch wenn es um ihr eigenes Leben ging. Ein bisschen weiter in der Geschichte von Israel hören wir etwas über den Stamm Issachar, nämlich bei der Krönung von David. Wir lesen hier Folgendes im ersten Buch der Chronik. Die Männer von Issachar, die erkannten und rieten, was Israel zu jeder Zeit tun sollte, 200 Hauptleute und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl. Das Interessante an dieser Stelle ist, dass als es um die Krönung Davids ging, Issachar hier betont wird als die, die die Zeit erkannt hatten und die wussten, was zu tun war. Und dass sogar Israel auf sie hörte, nämlich auf diese 200 Hauptleute. Ist es nicht interessant, dass Israel in einer Zeit wichtiger Entscheidungen Menschen unter ihnen hatten, die die Zeit erkannten? Und das waren genau die Leute aus Issachar. Sie wussten, wie der Lauf der Dinge war. Sie waren mit Weisheit beschenkt von Gott, um hier die richtigen Schritte zu setzen. Sie waren tatsächliche Führungspersonen. Und genau diesen Aspekt hebt auch Paulus hervor. Es geht um die Zeit, in der wir heute leben. Und er sagt es in einem seiner Briefe. In Römer Kapitel 13 sagt Paulus, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Auch hier macht Paulus diesen einen wichtigen Schwenk. Er sagt, wie wichtig die Zeit ist, in der wir leben. Und vor allem, wie wichtig es ist, diese Zeit auch zu erkennen. Bist du dir dessen bewusst, in welcher Zeit wir heute leben? Die Prophezeiungen der Heiligen Schrift machen uns deutlich, dass wir in einem Zeitpunkt der Weltgeschichte leben, in der viele Dinge sich erfüllt haben, von der die Offenbarung spricht. Wir leben kurz vor dem Ende. Wir leben kurz vor den großen letzten Ereignissen, die auf diese Weltgeschichte hereinbrechen werden. Und da macht uns Paulus aufmerksam, erkennet die Zeit. Das ist eine besondere Gabe, eine Fähigkeit, die Gott aber jedem geben möchte und die vor allem damals diese Gläubigen aus Issachar hatten. Als Issachar treu seiner Führungsaufgabe nachgegangen ist, haben dann auch die anderen auf ihn gehört. Ich glaube, dass wir daraus viel lernen können, wenn wir uns treu in die Hand Gottes ergeben. Dürfen wir erleben, wie er uns Weisheit schenkt, dass wir die Zeit erkennen. So wie Paulus uns aufmerksam macht, leg ab die Dinge, die dich bisher gebunden haben. Vielleicht an irgendeine alte Gewohnheit, vielleicht an irgendwelche alten Lebenspraktiken, die du bisher begangen hast. Vielleicht auch an gewissen Einstellungen und Motivationen oder Beweggründen. Hast du dich schon einmal gefragt, warum du das tust, was du eigentlich tust? Ob du jetzt vielleicht Christ bist oder nicht? Fragst du dich, was die Auslöser sind für dein Handeln? Was bewegt dich dazu? Paulus ermutigt uns, Entscheidungen zu treffen. Erkenne die Zeit, in der wir leben, von der die Bibel spricht, und treffe dann auch Entscheidungen. Lege ab die Werke der Finsternis und zieh an die Waffen des Lichts. Er betont, dass es hier um einen Kampf geht. Und genau das betont er in dem Moment, wo er sagt, zieh an Jesus Christus. Mit anderen Worten, beschäftige dich mit Jesus. Gib ihm Raum in deinem Leben. Morgens, wenn du aufstehst. Was sind deine ersten Gedanken? Was sind die Dinge, die dich beeinflussen im Laufe des Tages? Wenn du sagst, Herr Jesus, komm heute in mein Leben, ist das der Moment, in dem du dich mit Jesus kleidest und sagst, Herr, ich möchte, dass du in mir lebst, auch heute. Jesus betont auch in der Offenbarung, dass es einen solchen Kampf geben wird. Tatsächlich, das Leben eines Gläubigen in dieser Welt wird nicht ohne Kampf ausgehen. Paulus hat es so oft erlebt, aber hat gesagt, wir können mehr als Überwinder sein, wenn Jesus Christus mit uns ist Oder anders gesagt, wenn wir in Jesus sind. Es ist eine gemeinsame Beziehung. Es ist ein Leben miteinander. Es ist etwas, was Tag für Tag geschieht. Und so prägt Gott auch dein und mein Leben. In der Offenbarung wird gesagt, dass gerade in diesem Moment, wenn es zu diesem Kampf kommt, die Gläubigen beschrieben werden mit einer ganz besonderen Ausdauer. Es heißt, hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Johannes betont in der Offenbarung an dieser Stelle, dass es tatsächlich Geduld braucht. So wie Isachar, der viel am Arbeiten war, der die Lasten getragen hat, viel Geduld brauchte, so ist das eine Ermutigung auch für uns, wie es die Offenbarung sagt, diese Geduld auch zu bewahren. Und in der Zeit, wo man lebt, Kenner der Zeit zu sein, um sich ganz dem Herrn zu verpflichten, dass die Gebote des Herrn Teil deines Lebens sind, dass sie geschrieben sind, nicht auf steinerne Tafeln, sondern in dein Herz geschrieben. Und dass der Glaube Jesu Christi dich so belebt, jeden Tag aufs Neue, dass es so scheint, dass Jesus in dir lebt. Paulus sagte, so lebe nicht mehr ich, sondern der Herr lebt in mir. Wir kommen zu einem Schluss. Der Stamm Isachar ermutigt uns zu einem besonderen Commitment, einer Hingabe zu Gott. Es sind Zeiten, die auf uns zukommen, von denen wir in Offenbarung hören, dass sie nicht leicht werden. Und dennoch sagt uns die Offenbarung, es gibt 12.000 Versiegelte aus Isachar. Und sie sind uns ein Vorbild, schon damals. Und sie wollen uns ermutigen, diesen Weg zu gehen. Vielleicht erlebst du schwierige Zeiten in deinem Leben. Vielleicht erlebst du Herausforderungen in deiner Gemeinde, in deinem Zuhause. Aber Isachar möchte dir zeigen, du kannst mehr als ein Überwinder werden in deinen eigenen vier Wänden, bei dir zu Hause, in deiner Kirchengemeinde. Dafür ist es entscheidend, dass du willig diesen Weg gehst, auch wenn es manchmal Mühe und auch Kraft kostet. Aber so wie Jesus den Weg willig gegangen ist und das Ziel vor Augen hatte, so möchte er auch dir Mut geben, geh diesen Weg. Gott möchte dir zur Seite stehen. Erkenne die Zeit, in der du lebst. Es wird einen großen Lohn geben. Halte durch. Isachar ist uns ein Beispiel geworden, dass wir diesen Weg willig gehen mit Jesus Christus. Erkenne die Zeit. Lese die Schrift, die Prophezeiungen, die dir zeigen, der Herr kommt bald. Deshalb zieh heute an die Waffen des Lichts. Lege ab die Werke der Finsternis und bleibe in Jesus Christus. Heute, morgen, bis an den Tag, an dem er kommt. Und so wird es auch am Ende sein, dass es 12.000 Versiegelte gibt. Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die Gott geprägt hat und die ihm folgen und treu bleiben.